Nicht nur im Spital, aber ganz sicher dort und in den letzten 5 Jahren sowieso, hilft es, wenn man nicht einfach alles immer bierernst nimmt. Und der Kampf, den man hat, ist dafür zu sorgen, dass man wirklich ein Drittel für Strategie und wirklich ein Drittel für Personal hat. Also es ist mit Abstand der spannendste Job, den ich je gehabt habe.
Willkommen bei Decode the Bus. Heute reden wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht um unsere Gesundheit oder besser gesagt um einen wichtigen Part des Gesundheitssystems, das Spital. Wer passt besser zu dem als eine Geschäftsführerin von einem Spital? Darum haben wir heute Franziska Völmi-Häuser bei uns im Studio. Sie war vorher an der Uni Zürich als Geschäftsführerin der Wirtschaftsfakultät. Mittlerweile ist sie seit 4 Jahren Direktorin vom Spital Schweiz. Ich will wissen, wie geht sie mit dem schwierigen Arbeitsmarkt um in der Medizin- und Pflegebranche? Wie führt man ein regionales Spital und warum will sie neu auch in die Politik einsteigen? Franziska, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Fabio. Danke für die Einladung. Definitiv spannende Fragen.
Franziska, du hast in deinem LinkedIn-Profil drin, dass du humorvoll, effizient und führungsstark bist. Notabene humorvoll an erster Stelle. Braucht es Humor, um ein Spital zu führen?
Ich glaube, es braucht Humor fürs Leben grundsätzlich. Und Humor heisst für mich auch eine gewisse Distanziertheit manchmal auch zum Ernst vom Leben. Ich glaube, nicht nur im Spital, aber ganz sicher dort und in den letzten 5 Jahren sowieso, hilft es, wenn man nicht einfach alles immer bierernst nimmt und auch einmal kann, und sei es nur Galgenhumor, auch einfach so eine gewisse Entspannung reinbringen in Situationen, die sehr streng sein können. Und das, glaube ich, ist mir sehr, also nein, das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, das hilft auch ganz viel in der Führung. Mhm.
Ja, du bist 2021 quasi über Nacht schweizweit, ja sogar weltweit bekannt worden, wo du während Corona einen Hilferuf aus dem Spital gemacht hast, dass die Massnahmen jetzt sofort umgesetzt werden müssen von den Schweizer. Sonst gibt es ein Desaster. Blick hat darüber berichtet und schlussendlich auch ausländische Medien, zum Beispiel CNN. Dort hast du ja weniger Humor quasi an den Tag gelegt, logischerweise, aufgrund von der Situation. Was denkst du in der Retrospektive über das Video?
In der Retrospektive war sicher die weltweite Reaktion stärker gewesen als erwartet. Aber wir haben gewusst, wir sind in einer absolut außergewöhnlichen Situation und wir müssen mit absolut außergewöhnlichen Massnahmen reagieren. Wir haben das weniger als 24 Stunden, bevor das dann live gegangen ist, entschieden, gemacht über Nacht. Und ich bin überzeugt, es war das Richtige gewesen in dieser Situation. Es wäre mir aber gleich, wenn wir es nicht hätten machen müssen, wenn es anders gegangen wäre. Aber es war sicher das Richtige gewesen in diesem Moment.
Seitdem ist natürlich ein Zeitchen schon wieder vergangen. Corona haben zum Glück hinter uns. Was würdest du so ein bisschen als deinen grössten Erfolg bezeichnen, seit du Direktorin bist im Spital Schweiz?
Also eben, grundsätzlich, die ganze Pandemiebewältigung war so eine außergewöhnliche Situation für alle, weltweit. Aber in einem Spital, im Spital Schweiz, ist es ganz sicher eine kräftezehrende Situation gewesen. Und dass wir da durchgekommen sind, alle zusammen, dass wir jetzt auch wieder eine gute Stimmung, eine gute gemeinsame Zusammenarbeit haben, das ist sicher einer von den oder für mich persönlich ein grosser Erfolg, weil es ist phasenweise wirklich eine sehr, sehr grosse Belastung gewesen. Auch für mich persönlich die Spannungen, die bei uns im Spital natürlich entstanden sind, auch, und die Spannungen der ganzen Bevölkerung, die haben sich natürlich eins zu eins auf unseren Alltag ausgewirkt. Neben dem, dass die Pandemiebekämpfung im Spital selber auch rein fachlich schon einfach ein Haufen Arbeit war, ist die ganze gesellschaftliche Spannung, die übergeschwappt hat, in Alltag sehr, sehr anstrengend gewesen. Dass wir alles überstanden haben und unterdessen auch einfach wieder eine sehr gute Stimmung, eine positive Kultur haben, ich glaube, das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist und wo ich sehr froh bin, dass wir das zusammen geschafft haben als Leitungsteam.
Mhm. Haben sich die Spannungen dann auch noch über die Corona-Zeit hinweg manifestiert im Spital innen, oder ist das relativ schnell wieder weg gewesen?
Ich sage immer, es war ein langer Kater. Mhm. Weil es war auch eine lange Ausnahmephase. Ich meine, im Spital war das schon 2 Jahre lang sehr, sehr viel. Wir hatten auch letztes Jahr immer noch gleich viele Patienten gehabt. Es ist aber mit der Zeit, ich würde sagen, seit diesem Jahr ist es wieder normal und das Vertrauen ist wieder zurück, dass es normal ist. Und bis Vertrauen drin, dass es nicht wieder irgendwelche Extremsituationen gibt, so plötzlich über Nacht, das hat lange gedauert und das ist jetzt wieder da und das ist schön. Aber es hat am Schluss sind es sicher 2 Jahre gewesen, wo es sehr, sehr, sehr stark im Ausnahmegefühl gewesen sind und wo man einfach dann auch das Vertrauen, das Zusammenarbeiten ganz, ganz stark eine Herausforderung gewesen.
Ja. Ich habe mich in der Vorbereitung zu dem Cast ganz spezifisch mit der Spitallandschaft Schweiz auseinandergesetzt und habe gemerkt, ich habe viele Sachen herausgefunden. Also einerseits, dass man eigentlich permanent mit dem Thema konfrontiert ist, wenn man in den Medien rumlässt, rumschaut. Es ist eigentlich ein Thema, das immer in den Medien ist. Also zum Beispiel im Echo der Zeit oder, also ich sage jetzt mal, in relevanten Medien kommt eigentlich das Spitalthema, das Gesundheitsthema permanent vor. Also mindestens einmal pro Woche ist irgendwie ein Artikel über das. Auch in den geschriebenen Medien logischerweise. Und ich habe dann wie so gemerkt, es ist eigentlich etwas, was einem peripher immer irgendwie beeinträchtigt, oder nicht beeinträchtigt, sondern beeinflusst. Aber wirklich aktiv damit zu tun, hat man eigentlich nicht. Also ich zumindest nicht. Ich bin selten in einem Spital. Bist froh. Zum Glück, genau. Zum Glück. Holt so lange. Wie ist das genau jetzt beim Spital Schweiz? Wie sind ihr strukturiert und wie sind ihr finanziert? Weil das ist eben genau eines von diesen Themen, das sehr unterschiedlich ist.
Ja. Der Kanton Schweiz ist der einzige Kanton, der kein eigenes Kantonsspital hat, sondern alle Spitäler im Kanton Schweiz sind privat. Und zwar vollständig privat. Wir, Spital Schweiz, wir sind für den inneren Kantonsteil und dort ein bisschen darüber hinaus verantwortliche Gesundheitsversorgung. Wir sind ein Verein. Und bei uns, das heisst, wir haben 1500 Mitglieder. Also, wenn du Mitglied werden willst, jeder kann Mitglied sein bei uns, der damit will, ganz analog einmal im Jahr sagen, das Spital ist mir wichtig. Mitgliedsbeitrag ist nicht eine Finanzierungsquelle für uns, sondern das ist ein analoges Like, das wir so jedes Jahr kriegen. Der Kanton Schweiz macht es eigentlich richtig, also so wie das KVG das auch vorgesehen, nämlich, dass es eine Trennung gibt zwischen den Besitzern der Spitäler und den Regulatoren und von den Spitälern. Das heisst, eigentlich ist es so schon richtig. Es ist natürlich im Vergleich schwierig, wenn die meisten Konkurrenten bzw. einfach die anderen, die im gleichen Markt sind, ganz anders finanziert und strukturiert sind. Spitäler, einerseits verdient man über die stationären Fälle. Das wird finanziert über Krankenkassen und über Steuergelder, ganz regulär, gemäss KVG. Dann gibt es die ambulanten Sachen, das ist rein über Krankenkassen. Und das gibt eigentlich die ganzen Einnahmen. Hinzu kommen gemäss KVG noch sogenannte GWL, das sind gemeinwirtschaftliche Leistungen, die für bestimmte Sachen gezahlt werden. An vielen Orten, in vielen Kantonen werden für regionalspezifische Unterschiede werden somit relativ hohe Zahlungen gemacht. Der Kanton Schweiz ist da einer von den, also am untersten Ende und zahlt da sehr wenig. Nur für Ausbildung bei den Ärzten und bei der Pflege zahlen sie grosszügig, das ist sehr gut. Aber zum Beispiel für einen Notfall oder für irgendwelche andere Sachen, auch unsere Gebäudeinfrastruktur, wir zahlen das alles vollständig aus unseren eigenen Gewinnen, die wir drumherum machen. Oder? Und das ist einerseits ein Stahlbad, wenn man so sagen will. Ich glaube, der Grund, warum wir nicht so schlecht dastehen, ist finanziell, ist auch, weil wir halt einfach wirklich Unternehmen sind und unternehmerisch arbeiten müssen und auch wissen, wenn man einen Fehlentscheid macht, also wenn bei einem Entscheid, bei einem Gebäude irgendetwas nicht richtig ist, dann ist das nicht wie in einer Stadt Zürich, dass man dann einfach das halt abschreibt und versucht, irgendwie wegzuzaubern. Ich will es aber auch nicht so tun, wie wenn es einfach einfach wäre. Das ist es nicht, oder? Mhm. Also ich meine, bei uns haben über Generationen von Vorständen haben sie relativ gut gemacht und immer wieder investiert und so verhindert, dass man muss aufs Mal irgendwie 200 Millionen investieren und das verblasen einem dann eben auch irgendwann. Es ist aber so, dass in der Schweiz, ich meine, in einem Kanton Genf ist das eine kleine Randnotiz, wenn irgendwie der Staat, also der Kanton, noch 200 Millionen für ein Spital denkt. Das wird nicht einmal diskutiert. Mhm. Im Aargau war es jetzt eine grosse Debatte, die 200 Millionen Grössenordnung, die es sind. Auch in St. Gallen. Also in Deutschschweiz ist es immer eine grosse Debatte, wenn grossartig der Staat muss unter die Arme greifen. In der Westschweiz ist es aber einfach normal. Und das Finanzierungssystem der Spitäler, also unsere Tarife, die wir bekommen, sind eben abhängig von unseren Kosten, die wir ausweisen. Und dort gibt es dann so ein bisschen lustige Anreize oder Mechanismen, die dazu führen, dass man eben verglichen wird miteinander. Oder? Mhm. Und das ist natürlich nicht mehr ganz fair, wenn man verglichen wird mit anderen, die viel schlechter finanziert sind und so Tarifdiskussion in dem Sinn national geführt wird, obwohl ich natürlich regional ganz, kantonal ganz eine andere Ausgangslage habe.
Also man merkt gerade, es ist hochpolitisch, das Thema. Was macht denn eine Direktorin von einem privaten regionalen Spital? Wie sieht dein Job aus?
Ich glaube, das ist der CEO von Sunrise, ich weiß nicht, ob er noch ist. Er hat das mal schön gesagt, was macht ein CEO so den ganzen Tag? Und ich finde, das ist eine grossartige Aussage. Eigentlich ein Drittel sollte man sich mit Strategie können befassen, ein Drittel sollte man sich mit Personal können befassen und ein Drittel ist so Daily Schisseldiesel. Und das ist die Realität und der Kampf, den man hat, ist dafür zu sorgen, dass man wirklich ein Drittel für Strategie und wirklich ein Drittel für Personal hat. Weil der Drittel Strategie, wo es eben darum geht, dass ich mich um die langfristigen politischen Gegebenheiten kümmere, dort auch für das Netzwerk sorgen, mich um Tarifthemen, die Tarifverhandlung, am Schluss geht das im Regierungsrat und manchmal sagt auch der Kantonsrat noch etwas. Das ist wichtig, dass die lokalen Politiker und Kantonsräte auch eine Ahnung haben davon. Also die ganze Information von diesem ganz komplexen Thema braucht viel. Auch dann die langfristige Ausrichtung vom Leistungsangebot, also welche Ärzte, welche Fachgebiete, welche Entwicklungen müssen wir antizipieren, dass wir dann auch in 10 Jahren noch wettbewerbsfähig beziehungsweise auch einfach noch das bietet, was auch der Gesundheitsmarkt braucht in dem Moment. Das ist sicher die grosse Herausforderung, diesen Drittel wirklich anzubringen. Und das Personal ist meiner Meinung nach natürlich, ich meine, eine gute Kultur in einem Haus. Wir sind kein KMU mehr, wir sind 100 Millionen mit etwa 700 Leuten. Das ist kein KMU nach Definition in der Schweiz. Da braucht es ein grosses, breites Kader, das gut zusammenarbeitet mit den richtigen Leuten, wo auch diese Kultur gelebt werden kann. Das kann man nicht einfach von oben mal ab so ein bisschen dekretieren und sagen, wir sind jetzt nicht miteinander. Sondern das muss man leben, da muss man auch Mechanismen finden, wie man das in den Alltag hineinbringt. Und der Fokus auf die richtigen Leute in den richtigen Jobs zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Und was einem den ganzen Tag natürlich immer frisst, ist dann so wirklich der kleinteilige, Entschuldigung, das Wort Scheiss, wo einem, dann kommt irgendjemand und beschwert sich an meiner Tür, weil er darf kein Töpperwehr brauchen in der Personal, also in der Kantine. Dann kommt irgendetwas Kleines, irgendein Patient oder ein Angehöriger, der ganz schwierig ist, der mit allem Möglichen droht. Und dann ist einfach, muss man an allen möglichen Orten gehen, mit kleinen Sachen gehen, unterstützen und vor allem natürlich auch mal Vorgesetzte unterstützen in ihrer Führung. Da gibt es ständig oder irgendein Audit, irgendwas, wo der ganze Tag ist. Ich sage immer, mein Job ist eigentlich der spannendste, also es ist mit Abstand der spannendste Job, den ich je gehabt habe und ich liebe es, weil es ist einfach jeden Tag etwas anderes los. Aber Kunst, die langfristigen Bögen nicht aus dem Auge zu verlieren, die ist wirklich gross. Also da muss man ganz, ganz bewusst dafür kämpfen, gegen die eigene Agenda, dass man die grossen Bögen im Auge behaltet.
Mm. Merci, dass du das jetzt so schön und einfach aufdröselt hast. Ein Drittel Strategie, ein Drittel Personal, ein Drittel Schisseldiesel. Hast du das Gefühl, dass die Rolle von einer Direktorin sich in den letzten, sag jetzt einfach, 5 bis 30 Jahre verändert hat? Oder ist das so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine Formel, die schon immer so war? Oder gibt es da Veränderungen in unserer Gesellschaft oder im Spitalwesen?
Also wie gesagt, ich bin ja erst seit 5 Jahren im Spitalwesen. Ich fände es vermessen, jetzt über die letzten 30 Jahre gross etwas zu sagen. Was die Pandemie verursacht hat, ist ein ganz starker Fokus aufs Hier und Jetzt und auf den Daily Schisseldiesel in dem Sinn, weil dort ist einfach darum gegangen, diesen Tag zu überstehen und die Themen, die gerade anfallen, abzuarbeiten. Und was man jetzt merkt, ist, wenn man 2 Jahre lang so im kurzfristigen Überlebensfokus war, dann fehlen gewisse, also dann gibt es einen Aufholbedarf bei den langfristigen Themen. Da die ganze Welt ein bisschen in diesem Modus war, glaube ich, kommt es nicht so riesig darauf an. Ich bin der Meinung, dass die Frage nicht so sehr auf Spitaldirektorin spezifisch bezogen ist, sondern generell. Ich glaube, in einer eher komplexer werdenden Welt wird die Anforderung an die oberste operative Führungskraft sicher anspruchsvoller im Sinne, dass das Strategische ganz wichtig ist. Und es ist Glückssache, was für Leute man in den strategischen Gremien, sei das Verwaltungsrat oder Stiftungsrat oder wie ein Vereinsvorstand hat, weil das ist das muss eine ganz gute Zusammenarbeit sein. Oder ich bin ja noch Verwaltungsrätin bei unserer familieeigenen Baufirma. Dort bin ich wirklich für das Strategische zuständig. Und es ist ja immer ein gutes Zusammenspiel, das es braucht zwischen der operativen Führung und der strategischen Ebene, dass man da auch zu diesen langfristigen guten Entscheiden kommt. Und nur wenn die operative Führung wirklich gut mitdenkt und mitschafft, hat man auch eine Chance, auf der strategischen Ebene sich gut auszurichten.
Das heisst, es wird komplexer, es wird schwieriger als CEO, aber nicht nur im Spitalwesen. Du hast in einem Video auf dem Netz mal gesagt, dass du noch mehr willst gegen raustragen, wie modern und qualitativ hochstehendes Spital Schweiz ist. Wie machst du das?
Ich glaube, wir machen das, indem wir von der Führungscrew tatsächlich, ich gehe so Podcasts, ich meine, man erzählt, was man macht. Ich glaube auch, es ist wichtig, der Welt eben zu erklären, dass wir Spitäler nicht nur können jammern, wie schwer es ist und wie zu wenig Geld und so, sondern dass es eben auch wirklich ein wahnsinnig spannender Ort ist. Die Spitäler sind die, die die Leistung erbringen. Ich meine, wer macht die Arbeit im Gesundheitswesen? Am Schluss sind es wir. Und das ist darum auch, die ganze Thematik mit dem Purpose braucht es ja dann gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Grund, warum es einfach auch Freude macht. Mhm.
Ihr seid die Leistungen bringen, die Pflegeleistungen und die medizinischen Leistungen. Und gleich kommen immer wieder Artikel raus, wo schwierige Themen ans Licht bringen. Zum Beispiel ist jetzt gerade von der Handelszeitung im Juni ein Artikel rausgekommen mit den Schlagzeilen «Die Spitäler sind am Limit». Oder man könnte vielleicht auch sagen, die Spitäler sind im Scheiß, so wie wir es am Anfang des Gesprächs kurz gesagt haben. 10% müsste Debitär am Arsch sein von einem Spital. Wenn ich aber die Zahlen anschaue von verschiedenen Spitälern von der Schweiz, von den meisten Spitälern in der Schweiz, ist die 10% Marge von den meisten nicht erreicht, es sind nur ganz, ganz wenige, die sie erreichen. Ihr seid irgendwo zwischen 5-10%, irgendwo da drin. Aber es würde eigentlich bedeuten, wir müssen mehr als 10% haben, dass man in die Zukunft investieren kann, dass man innovativ sein kann. Wie siehst du das? Wie schaust du die Zahlen an?
Ja, die Anforderungen sind eben ein bisschen absurd. Wir haben jetzt gerade wieder für das Spital einen guten Jahresabschluss können präsentieren mit 8% EBITDA. Und da heisst es gerade, oh Gott, das Spital darf doch keinen Gewinn machen. Also, ich meine, das ist falsch, das darf ja nicht. Das sind ja öffentliche Gelder. Und natürlich, es ist ein Teil, wo von der Finanzierung läuft, ja über Steuergelder. Und dann gibt es gerade die negative Reflex. Gleichzeitig, also das spüren wir als Verein ganz fest oder als Privatspital, dass ein Hirslanden darf Gewinn machen, das ist wie okay, oder? Aber dass wir als Non-Profit-Organisation natürlich schon Profit brauchen, um selber zu überleben, das zu erklären, das ist auch ein Teil von dieser politischen Arbeit, die es braucht. Die 10%, das ist wirklich etwas, das heisst langfristig überleben. Das heisst, man kann auch einen Neubau bauen. Und ich meine, ein neues Spital, das kostet 150, 200 Millionen, das neu zu bauen, jetzt mit der ganzen Bauteuerung und allem, wo das kommt. Das planet man 10 Jahre oder 5 Jahre und das ist ein riesen Kut für so eine Spitalorganisation, das dann auch zu überstehen, so eine Bauphase. Wenn man das will, aus der eigenen Reserven können finanzieren, dann braucht es 10%. Und das hat praktisch kein Spital. Und das sieht man ja auch. Darum ist immer dann, wenn gebaut wird, dann ist irgendwie, braucht es einfach noch irgendjemanden, der von den Spitälern unter den Arm greift. Und dann heisst es wieder, ja, ihr Spitäler arbeitet es nicht. Und das ist als Spitaldirektor manchmal auch ein eine unangenehme Situation. Dann heisst es einerseits, dürft nicht zu viel Gewinn machen, weil wir sind ja gut, oder? Und dann heisst es andererseits, ja, ihr dürft keine schlechten Löhne zahlen. Also meine Pflegeinitiative ganz klar einen massiven Lohndruck gegenüber ausgelöst. Und das ist politische Gewalt. Aber wer A sagt, muss B sagen. Und die Löhne, die werden bezahlt durch Tarif, durch Prämien, durch Steuergelder. Und dass man das zahlen kann, braucht es mehr Gelder, die dann ankommen. Und das ist so ein Spagat, wo ich glaube, auch das Risiko, dass man mit ein bisschen Frust reagiert, mal, ist schon, weil dann denkt man, ja, aber hallo, was wollen wir denn eigentlich? Also wenn der beste Qualität, aber am liebsten gratis und super Arbeitgeber und Arbeitsbedingungen mit allem wunderbar Perfekten für Ärzte und Pflege und alle vielen anderen Leute, die in den Spitälern arbeiten, aber bitte gratis. Sorry, es geht einfach nicht auf. Und ich glaube, das ist wirklich einer der Gründe, warum man manchmal denkt, hey, aber hallo, denk doch mal zu Ende.
Wenn du von was wender eigentlich redest, von wem redest du da? Also wer will das?
Das ist am Schluss wirklich eine politische Frage. Ja. Und das heisst, eigentlich ist es die Bevölkerung. Und das geht manchmal vergessen. Weil gerade im Kanton Schweiz hat vor gut 10 Jahren hat der Kantonsrat, und das ist der Vertreter der Bevölkerung, entschieden, es gibt 3 Spitäler. Das war ein sehr knapper Entscheid, aber der war so. Und das heisst, man will die 3 Spitäler. Da geht es nicht mehr, da muss man gar nicht darüber diskutieren. Wenn, dann ist es ein politischer Entscheid, wieder über das Thema zu reden. Da muss man nicht einem einen Spital, das finanziell in Schieflage ist, einen allzu grossen Vorwurf machen. Sondern man muss sagen, ihr habt 3 Spitäler da. Dann kostet das auch die 3 Spitäler. Kommt dazu, dass natürlich nicht kleine Spitäler per se automatisch teurer sind. Das ist so ein bisschen Handshape, oder? Also ich meine, wir sind nicht so in einem schlechten Zwischending, wo einigermaßen wirtschaftlich sind. Irgendwann, wenn du gross bist, wird es dann auch wieder teurer. Und natürlich sind die Zentrumskliniken, die haben natürlich noch viel mehr Vorhalteleistungen für die einzelnen, sehr seltenen Krankheiten.
Ja. Wenn man von Challenges redet, bei Spitälern, geht es natürlich immer um Finanzen, um Finanzierung, um die Löhne, aber natürlich auch um den Fachkräftemangel. Ein Thema, das in allen Medien umgeistert im Moment. Wie sieht das bei euch aus?
Wir haben 2, 3 ganz lokal, regionalspezifische Punkte, die uns das ganze Thema ein bisschen entschärfen. Es ist aber trotzdem natürlich sehr ein wichtiges und auch herausforderndes Thema. In der Pflege ist die Situation so, dass bis vor kurzem wäre jede Diskussion darüber, wie können wir auf einer Station so arbeiten, dass es weniger Personal braucht. Das ist vor der Pandemie, man mit dem fast nicht anfangen können. Ist man gerade der böse Manager gewesen, wenn man mit dem angefangen hat, wo den Pflegeschlüssel reduzieren. Wir haben einen vergleichsweise hohen Pflegeschlüssel und jeder Versuch, das zu reduzieren, wäre wirklich ganz, ganz stark als Angriff auf den Berufsstand auch verstanden worden. Das hat heute gekehrt. Heute ist jedem bewusst, dass man nicht einfach mit mehr Leuten Probleme lösen kann, sondern man tatsächlich mit Automatisierung und Digitalisierung dahinter muss. Und da hat es schon gewisse Möglichkeiten im Spital. Ich glaube aber, vieles von diesen Digitalisierungssachen hat auch mehr damit zu tun, dass man die digitalen Möglichkeiten, die es schon gibt, einfach auch noch wirklich zu Ende nutzt und auch wirklich richtig implementiert bis ins letzte Detail. Und so kann man Fachkräftemangel schon entgegensetzen. Und gleichzeitig werden natürlich dann auch die Jobs wieder attraktiver, weil wer in die Pflege geht, geht nicht zum einen Job am Computer haben, sondern er geht für einen Job am Patienten. Der interessiert sich für einen Job am Patienten. Und wenn dann das Digitale möglichst smooth nebenher läuft und wenig Zeit aufbraucht, ist der Job auch wieder attraktiver für die, die im Job sind.
Das wären jetzt eigentlich Fachkräftemangel seitens Pflege. Wie sieht es denn bei den Ärzten aus?
Bei den Ärzten ist die Situation eine andere. Dort geht es wirklich darum, dass wir einen sehr durchregulierten Beruf auch haben und sehr regulierte Zulassung von Ärzten in der Schweiz haben. Das ist aus einer Zeit entstanden, wo man aus empirisch durchaus korrekter Beobachtung, dass mehr Ärzte zu mehr Nachfrage führen, man angefangen hat, das regulieren und Zulassung eingeschränkt hat. Jetzt ist aber jetzt, wo die Massnahmen wirken, sind wir in einer anderen Situation. Ganz viele Ärzte werden, und Ärztinnen, aber in dieser Generation sind es noch mehr Männer gewesen, werden pensioniert und die ersetzen mit jüngeren Ärztinnen sehr häufig. Mhm. Das ist eine Herausforderung, weil der Anspruch heutzutage von jüngeren Menschen ist häufiger auch Teilzeit und es ist die Schlachtrösser, wo man so die älteren Ärzte zum Teil auch sind, die sind einfach, das ist einfach nicht mehr üblich und gibt es nicht mehr so häufig. Es gibt nach wie vor sehr, sehr fleissige, sehr, sehr leistungsbereite Menschen, aber eine gewisse Berechtigung von Familien und Freizeit hat sich einfach durchgesetzt. Und so ist das wirklich schwierig. Das heisst, wir bräuchten eigentlich mehr Leute. Jetzt ist es so, dass nicht mehr ausgebildet werden. Und da kann man auch nicht einfach so mehr ausbilden. Und gleichzeitig ist es sehr schwierig, international in die Schweiz zu bringen, das aus politischen Gründen, wo eigentlich veraltete Probleme lösen. Oder? Mm. Und das ist wirklich, also ich glaube, das wird am Schluss auch das sein, was am meisten Stress auslöst aufs System. Weil wenn ich den einen Facharzt zum einen Thema nicht kann ersetzen, dann habe ich wirklich ein Problem. Weil im Gegensatz zur Pflege, wo ich ganz viel habe, und einer mehr, einer weniger, so ein bisschen kompensierbar ist, natürlich nicht beliebig, ist bei Fachärzten häufig, gerade in unserem grossen Spital, hat es jemanden. Das ist eine, die für das Fachgebiet zuständig ist, zusammen mit und auch dort Ausbildungen macht und so. Und das, wenn ich da jemanden nicht finde, dann habe ich ein Problem. Mhm. Und die sind einfach rar. Ja. Und wenn ich dann nicht international rekrutieren kann, ist es wirklich schwierig.
Das heisst, in der Pflege kann man eigentlich den Pflegeschlüssel so ein bisschen reduzieren, auch durch Digitalisierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei den Ärzten geht das nicht.
Ja. Also in unserer Größe ist das so. Ja. Man kann in der Pflege kann man durch Digitalisierung tatsächlich Wachstum haben, ohne dass man muss ausbauen. Ja.
Du hast jetzt gerade selber ins Maul genommen, das Wort Wachstum. Wenn ich da Gäste bei mir habe, geht es oft auch um ihre Ziele. Was will man erreichen? Wie ist das in einem Spital wie bei euch? Was will man? Will man Wachstum, Rentabilität, Auslastung? Oder was sind so eure Kennzahlen?
Also da sind wir ein ganz normales Unternehmen natürlich. Mhm. Wir haben eine Strategie und dort sind die Kennzahlen auch definiert. Beim Wachstum zum Beispiel ist bei uns klar, dass wir nicht ein aggressives Wachstum anstreben, weil wir am Schluss schon wissen, wir sind für unsere Gegend und die Bevölkerung in dieser Region zuständig. Wir haben jetzt nicht eine mehrere Standortstrategie. Könnte man machen, hat man sich definitiv dagegen entschieden. Das andere ist natürlich das Leistungsangebot, wo wir auch immer sehr genau schauen, was ist nachgefragt, was ist politisch auch möglich bei uns, was ist politisch nicht gewollt bei uns und dort sich ausrichten. Und das natürlich, da ist dann sehr, sehr klassische BWL. Ich meine, wie viel kann man machen, mit welchem Personaleinsatz, über welche Zeit, das ist dann ganz normal. Wir haben auch ganz klar Qualitätsziel, das ist in einem Spital sicher etwas sehr Wichtiges auch. Und es ist auch richtig, dass das politisch auf dem Radar ist unterdessen. Wir sind EFQM zertifiziert und wir haben natürlich einen Haufen Audits und Zertifizierungen. Und das ist uns auch sehr wichtig, dort in jedem Fachgebiet die KPIs auch wirklich zu haben und die Qualitätszahlen auch Jahr für Jahr die gleichen zu monitorisieren und zu schauen, wie entwickelt sich das. Weil letztendlich, das ist für den Patienten ist das wichtig. Für das langfristige Überleben vom Spital ist auch das Finanzielle wichtig und dort haben wir auch, es sind dann Fallzahlen, die im Budget liegen. Ganz ehrlich gesagt, ich schaue jeden Tag, wie viele Patienten haben wir im Haus. Mm. Und ich weiss, wie viele müssen da sein, dass es aufgeht Ende Jahr oder nicht. Mm-hmm. Das ist relativ einfach.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt keine aggressive Wachstumsstrategie, aber ihr wollt gleich kompetitiv sein, ihr wollt leicht wachsen. Ihr habt momentan einen Umsatz von 93 Millionen. Jetzt, wenn du von Wachstum redest du von Umsatz oder mehr Leute oder mehr Patienten? Also Wachstum in welchem Bereich?
Wachstum ist, also einerseits ergibt es aus der Demografie ergibt sich ein gewisses Wachstum, also einfach, dass mehr Leute vor Ort behandelt werden müssen. Ja. Also wenn alle Leute aus der Region sich bei uns auch behandeln lassen, dann gibt das ein gewisses Wachstum. Mhm. Das andere ist natürlich auch, dass man mehr Leistungsangebot, also gewisse Sachen tatsächlich, die man vorher nicht bei uns gemacht hat, auch bei uns macht. Dass man bei gewissen Leistungsangeboten allenfalls auch tatsächlich eine Marktausweitung anstrebt, eine bessere Abdeckung von gewissen Regionen, die noch nicht so sind. Wir sind relativ starkes Monopol bei uns, ganz nah, aber hinten dran bröckelt es dann relativ schnell ab, weil wir halt auch hinten sind und man geht nicht hinteren ins Spital, sondern führen. Das hat in der Pandemie ein bisschen gekehrt und man merkt auch, dass also die Regionen, die vor der Pandemie sicher nicht oder eher weniger gegen hinteren zu uns ist, jetzt eher zu uns kommen. Das sieht man in den Zahlen und das ist sicher etwas, was wir nicht dagegen haben.
Ja. Das heisst, macht ihr, um das Wachstum zu erreichen, auch Marketing, so wie das andere Firmen machen? Oder wie sieht das in einem Spital aus?
Ja, als Spital machst du ja keine Werbung in dem Sinn für deine medizinische Leistung. Das darfst du ja gar nicht. Mm. Was man macht, ist natürlich, man schaut. Wichtig sind natürlich Zuweiser, also die Hausärzte. Oder? Und da geht es immer darum, dass man das Netzwerk auch gut pflegt. Das heisst, wir sind in einem sehr engen Austausch mit unseren Hausärzten und da kommt unser Familiäre natürlich zum grossen Vorteil. Wenn wir zweimal im Jahr mit unseren Hausärzten ein Nachtessen machen, ich meine, man kennt sich, das ist so ein Familientreffenartig. Das sind 100 Leute und da kennt man wirklich alle und man kennt sich vor allem auch schon sehr lange. Und das ist sicher das eine. Man kennt sich so gut, dass man halt die Nattelnummern hat voneinander, dass man auch mal weiss, wenn einem etwas aufregt, dann kann man anrufen und man kann es dann halt auch der Direktorin oder man hat sich einen Direktor direkt sagen. Und ich glaube, das macht viel aus, im Gegensatz zu einem grösseren, anonymeren Spital, wo das nicht möglich ist. Dann ist aber schon auch die Weiterbildung, die Ausbildung, die wir anbieten. Ich meine, das sind Hausärzte, müssen gewisse Aus- und Weiterbildung machen, die wir dann auch anbieten. Das ist ganz wichtig. Und natürlich ist es so, dass wir bei der Medienpräsenz, die man dann hat, schon dafür sorgt, dass man auch merkt, dass wir ein Spital sind. Aber in dem Sinn Werbung für medizinische Leistungen, das macht man nicht. Das wäre auch eben nicht richtig.
Ist gar nicht erlaubt.
Ich glaube es. Also, das hat man jetzt auch nicht Sinn.
Der Patient ist eigentlich das Wichtigste. Die Patientin, ihr macht sicher Patienten Zufriedenheitsmessungen. Wie macht ihr die? Wie läuft das genau ab?
Patientenzufriedenheitsmessungen, da gibt es so Agenturen, die das machen. Da ist im Moment gerade ein bisschen der Markt in Bewegung, darum kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen, aber eben bei den Mitarbeitern oder bei der Mitarbeiterzufriedenheit gibt es ja so Agenturen, die das machen und da gibt es bei Patientenzufriedenheit gibt's ähnliche. Es gibt nationale Qualitätsmessungen, wo auch Patientenzufriedenheit zum Teil messen. Ganz ehrlich gesagt, wir haben uns in den letzten paar Jahren auf eine Messung von einer grossen Krankenkasse, die uns das zur Verfügung gestellt hat, verlassen. Das ist eine grossartige Auswertung, es ist einfach super methodisch und alles gut gewesen. Hat man sehr genau und feingranular Sachen können vergleichen. Leider hat die Krankenkasse entschieden, dass sie das nicht mehr brauchen. Das heisst, wir sind jetzt am Schauen, was es als Alternative gibt. Weil das richtig gut zu machen, ist teuer. Mhm. Und Das müssen wir schauen. Im Moment ist der Markt auch gerade in Bewegung. Es sind so die es bisher gemacht haben, sind nicht mehr ganz so auf dem aktuellsten Stand. Und darum ist jetzt so ein bisschen, ohne Benchmark macht so eine Messung keinen Sinn. Einfach zu wissen, man muss sehen, ein Patient, der bei einem Skiunfall nachher wieder zu Fuß rausläuft und einfach gesund ist, der ist automatisch zufriedener als ein Patient, der nach einer Krebsdiagnose und einer durchaus erfolgreichen Behandlung aus dem Spital geht. Ich meine, da die Zufriedenheit vergleichen, ist Nonsens. Das ist klar, dass dem einen viel besser geht. Und dann so tun, wie wenn der Chirurg viel der bessere Arzt wäre, weil seine Patienten zufriedener sind als der Onkologe. Das ist Chabis. Und darum ist es nicht ganz einfach, die Zufriedenheitsmessungen so zu machen, dass sie auch wirklich Aussagen ergeben, die nachher Handlungsempfehlungen daraus ableitbar sind für uns im Spital.
Das Gesundheitswesen ist immer und immer wieder das Thema. Es ist auch sehr komplex und sehr stark verzahnt in ganz vielen Zahnräden von unserer Gesellschaft. Kann man da als Spital aktiv mitgestalten? Ich sage jetzt mal auch als Krisenspital. Oder ist man da mehr Spielball?
Also kurzfristig ist man Spielball. Und ich glaube, da ist außer den ganz, ganz grossen Zentrumsspitälern jedes Spital einfach... Die politischen Rahmenbedingungen sind gegeben und in denen muss man sich bewegen. Natürlich kann man in dem mit den richtigen Leuten, die richtigen Gespräche führen, kann man im Kleinen da und dort mal irgendeine Idee vorbringen. Mir geht es immer auch darum, Und das ist mir wirklich wichtig, dass Leute, die in politische Entscheidungen fällen, auch wissen, was denn das hinten dran bewirkt. Weil gerade bei Gesetzen ist ja gut gemeint einfach sehr oft dann nicht gut. Also auch wenn die Idee dahinter eine gute war, ist das, was hinten rauskommt, manchmal auch einfach ein Compliance-Digger, der ganz, ganz viele Kosten verursacht, aber die Wirkung unglaublich gering ist.
Du hast Ambitionen. Du willst etwas bewirken. Du willst in die Politik.
Ja, ich kandidiere für den Nationalrat im Kanton Schweiz, für die Mitte-Partei. Ich habe es vorher schon gesagt, in diesem kleinen Kanton ist das nicht so eine riesen Sache. man wird einmal angefragt und so war das bei mir. Es ist nicht so, dass man mich überreden gar nicht. Es ist für mich wirklich eine spannende Erfahrung, jetzt auch Wahlkampf, ist etwas Neues für mich. Ich habe, wie gesagt, noch nie ein politisches Amt gehabt, habe aber immer in politisch regulierten oder politisch beeinflussten Gebieten geschafft. Und ich glaube, das ist schon auch einer der Motivatoren für mich in der Politik, mich zu engagieren. Weil man schon dazu neigt, zu schimpfen und zu denken, die haben keine Ahnung, die machen das falsch. Und das stimmt natürlich nicht. Also jeder Mensch, der sich engagiert für die Gesellschaft, egal was, will es ja gut machen. Aber um es gut zu machen, muss man auch die Informationen und man muss Wissen zusammentragen und an vielen Orten können zuhören. Und ich glaube, die Spitäler sind sicher nicht gut in der Lobbyarbeit, gerade in Bern nicht. Das ist einfach nicht so gut aufgestellt. Auch von dem Verband her ist das jetzt nicht der stärkste Verband, den es gibt. Es gibt verschiedene Gründe dafür, wohingegen Krankenkassen sehr, sehr gut aufgestellt sind.
Genau, wenn ich sage, Krankenkassen sind sicher gut vertreten, oder?
Das sind ganz, ganz gute ja. Lobbyisten. Ja. Da bin ich auch immer wieder beeindruckt. Und ich glaube, da hilft es einfach, wenn jemand, der auch die Seite der Leistungserbringer, und ich finde immer noch, sorry, wir machen die Arbeit. Wir verursachen nicht Kosten, sondern wir machen die Arbeit. Mhm. Und das würde ich gerne können auch einbringen. Das ist nicht das einzige Thema, das mich politisch interessiert, aber jetzt in diesem Kontext ist das sicher das, was ich einbringen kann.
Ja. Eben, du hast vorhin gesagt, du bist quasi die Chefunternehmerin vom Spital als CEO. Ich habe dann den Satz gefunden von dir, und zwar eine Gesellschaft, welche jedem Menschen die größtmögliche Freiheit gibt, sich zu entfalten, welche von jedem Mitglied aber auch entsprechendes Engagement für die Gemeinschaft verlangt. Also du stehst eigentlich für verantwortungsvolles Unternehmertum und nachhaltiges Unternehmertum. Hast du das Gefühl, die Schweiz gibt jedem Menschen die größtmögliche Freiheit, sich zu entfalten?
Kommt immer darauf an, wo man vergleicht. Ich meine, wenn man in der Lotterie, in welchem Land man auf die Welt kommen kann, aussuchen, glaube ich, ist die Schweiz relativ weit oben. Und darum ist jedes Jammern ein Jammern auf höherem Niveau. Trotzdem ist es nicht perfekt. Ich glaube, die Chancengleichheit ist relativ hoch. Was man aber auch merkt, ist, Herkunft ist wahnsinnig prägend. Und man kann sicher noch dazu beitragen, dass bildungsfernere Familien, Kinder dort eine Art breitere Palette von Anfang an auch in Erwägung ziehen. Weil möglich wäre vieles, es kann jeder ins Gymi, aber man muss auf die Idee kommen. Und keiner kommt auf die Idee. Sein Vater war ein Verdingbub, er ist der Erste, der ins Gymi ist und dort hat die Schule, also der Lehrer aus dem Dorfschulhaus ist gekommen und hat gesagt, der Bub gehört ins Gymi, der muss jetzt ins Gymi. Und so sind sie auf die Idee gekommen. Er ist in der Forschung gelandet, nachher ist Physiker. Ich glaube, das ist heute noch so. Oder? Es kommt sehr darauf an, wo man geboren wird, in welche Familie, und das prägt extrem. Und dass da die Gesellschaft noch mehr könnte dazu beitragen, dass eben nicht so stark der Dorflehrer wichtig ist. Ich glaube, das ist etwas, was man noch machen könnte.
Mhm. Und für das stehst du?
Für das stehe ich hundertprozentig.
Okay, und wie steht es im Wahlkampf? Hast du so ein bisschen ein Barometer oder irgendwie ein Gradmesser?
Nein. Null. Keine Ahnung. Das ist so. Aber das ist so. Man bewegt sich in den eigenen Bubbles und da kommt man alle möglichen Rückmeldungen über. Also, ich glaube aber, da, also mit anderen Leuten, die viel routinierter sind im Wahlkampf, denen geht es genau gleich. Mhm. Da ist man im Blindflug, man macht und man schaut und jetzt kommt dann die heisse Phase und es bleibt spannend und man entscheidet sich, wie viel man macht und in welcher Art man es macht und wie viel Platz hat im Leben. Ich bin Spitaldirektorin, ich bin Mutter, ich habe nicht beliebig viel Zeit, für an jeden Anlass zu gehen, aber anders kann, mache ich gerne. Das ist so.
Mega spannend, sicher auch coole Perspektive, vielleicht auch noch im Nationalrat tätig zu sein. Was siehst du denn sonst für Trends und Entwicklungen jetzt wieder zurück im Gesundheitswesen? Was sind so ein bisschen Themen, die du glaubst, werden sich verändern, wo wir hingehen?
Also ich glaube, die grossen Trends, die sich abzeichnen, sind sicher ausgelöst durch Digitalisierung. Das ist so. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich meine, das EPD ist eine Totgeburt, so wie es die Schweiz jetzt gemacht hat. Das ist ganz klar. Aber de facto haben wir ja sowas. Ich meine, wir tragen alle unsere Uhren, unsere Handys umeinander und dort sind unendlich viele Daten drin und die wirklich können nutzen. In der Medizin tatsächlich auch. Ich meine, heute zeigen viele Leute ihr Handy einem Doktor und dort sind ganz viele Daten und ganz viele Messungen. Auch wenn die vielleicht nicht ganz die gleiche perfekte Qualität haben wie etwas, was man im Spital macht, es ist trotzdem mehr Information, längerfristige Information. Ich glaube, da kommt schon noch einiges auf uns zu, wo dann auch wirklich wird Gesundheitsversorgung und Prävention ganz anders beeinflussen. Das Spital, wo ja so quasi das Letzte in der Kette ist, also dort, wenn es dann wirklich einfach jemandem schlecht geht und sich selber nicht mehr Sorge geben kann. Ich glaube, das wird sich in den Arbeitsprozess massiv verändern. Wie gesagt, Automatisierung und Digitalisierung können da noch mal viel machen. Ich bin aber überzeugt, dass es nach wie vor ein Geschäft von Menschen für Menschen wird bleiben. Solange wir uns das leisten können und solange wir uns das leisten wollen. Weil wir sind eine Gesellschaft, die Pflege als etwas von Mensch zu Mensch versteht. Wir sind auch eine Gesellschaft, die ein Arztgespräch als etwas Vertrauensvolles versteht. Ich will nicht von irgendetwas Anonymem diagnostiziert werden, oder diagnostiziert vielleicht schon, aber das Gespräch nachher darüber, was man jetzt mit dieser Diagnose macht, das soll von Mensch zu Mensch sein. Das ist ein urmenschliches Bedürfnis, das ich glaube, geht nicht weg. Sodass wirklich mehr im Spital das Rundum sehr, sehr viel wird sich automatisieren. Ich meine, genauso wie die Robotik ist und Laparoskopie, all die Themen, die kommen, das sind so Entwicklungen, die Schritt für Schritt kommen. Aber die fundamentalen Veränderungen, glaube ich, sind eher in der Prävention und in das Ganze. Natürlich, wenn Medikamente Durchbrüche sind, das ist immer eine riesengroße Freude, wenn etwas Neues kann geheilt werden, das bisher nicht kann geheilt werden. Das ist so.
Also Artificial Intelligence in der Medizintechnik, nehme ich an, wird sicher sehr, sehr relevant sein, gerade auch in der Prävention. Ich gehe schwer davon aus, dass das sehr relevant wird werden, aber vielleicht bei euch im Spital direkt haben das noch nicht so im Einsatz. Also es ist noch nicht jetzt direkt das Thema.
Nein, es ist ein Thema und natürlich, also ich meine, ChatGPT zum internen Mitteilungen schreiben und solche Sachen. Also es ist schon erstaunlich, wo man es dann schon kann nutzen,
stimmt,
oder?
Ja.
Aber in dieser Art, wie man es jetzt so quasi, wie du es jetzt gemeint hast, und das ist ja der erste Gedanke, die meisten sagen, nein, das nicht. Das hat natürlich ganz viel mit der Nutzbarmachung der Daten auch zu tun. Und da ist sicher, also zum gute KI-Sachen zu braucht man sehr, sehr grosse Datensätze. Da langt ein Spital nicht, da langt vielleicht ein ganz grosses Unispital, aber eigentlich wird das erst stark, wenn, also meine, warum ist Google so gut? Weil die ganze Welt Google nutzt. Und warum tut Google Beta-Sachen raustatschen möglichst früh? Weil nichts Besseres gibt als eine riesige Masse von Nutzern, die einfach mal testen und Rückmeldung geben. Und das ist natürlich in dem kleinteiligen, kleinräumigen Schweizer Gesundheitswesen, sind Daten schnell zu klein, kommt dazu, dass ein ganz wichtiges Thema Datenschutz und Daten, das Recht an den eigenen Daten, das kommt natürlich, wird immer sehr ernst genommen, sobald es um die Spitäler geht und erst recht, wenn es um den Staat geht. Ich meine, ich sage immer, dort ist der Handy und Apple Watch und Garmin Watch Gebrauch. Da sind die Leute wahnsinnig grosszügig mit ihren Daten. trotzdem ist es natürlich richtig, dass man sagt, wenn es staatlich irgendwo dabei ist, dass man da die grosse Vorsicht, mit grosser Vorsicht und Weisheit dahinter geht, wenn man um die Datennutzung will gehen.
Und gleichzeitig müsst ihr ja innovativ sein als Spital logischerweise, weil es ist ein Bereich, der sich sehr schnell weiterentwickelt. Wie sind ihr innovativ? Wie treiben ihr Innovation bei euch?
Bei uns ist Innovation sicher mehr Prozessinnovation und auch Kulturinnovation. Die medizinische Forschung, die medizinische Innovation, da sind wir allenfalls mal Teilnehmer in Studien oder regelmäßig. Verschiedene Ärzte von uns sind natürlich vernetzt mit den Universitäten oder sind selber Professor an Universitäten und Teil von grossen Forschungsprogrammen. Wir haben als Regionalspital vor allem Prozessinnovation gemacht. Und was wir zum Beispiel haben, ist die Auslastung vom Spital optimieren. Da kann man einerseits dahinter gehen, natürlich mit weiss nicht was für Programm. Was wir aber zum Beispiel machen, ist, wir treffen uns dreimal am Tag, treffen die 10 wichtigsten Leute sich auf dem Gang rasch, à la Kie, und dann werden Ressourcen austauscht. Wir schauen, wer hat viel, wer hat zu wenig, und dann wird das ganz schnell gemacht. Wir haben schön in den KPIs sieht man, wie die Anzahl Personen, die im Haus sind, und die Anzahl Patienten, die im Haus sind, also wie das schön parallel ist. Mm. Man kann das auch anders machen, natürlich, aber dann braucht man zusätzliche Software und weiss nicht was. Wenn man das die Chance nutzt, dass man eben genug klein ist, dann kann man das à la Kie machen. Und das funktioniert zum Beispiel sehr gut. Das ist eine Prozessinnovation, die uns extrem viel Ressourcen gespart hat und so etwas bringt.
Also ihr trefft euch dreimal am Tag physisch?
Physisch. Also treffen sich die wichtigsten Leute, um herauszufinden, wer hat zu viel, also wo sind viele schwierige Patienten, die brauchen mehr Personal. Ja. Das Personal wird im Haus umgeschürgt.
Ja.
Streamli macht das auch, aber sie machen das mit der Software. Also das machen alle Spitäler. Die einen machen das mit Software und zentraler Ressourcenplanung. Wir haben das natürlich auch einen Nachteil über Software. Der Punkt ist aber, wenn Menschen miteinander reden, das ist eine unglaublich effiziente Methode, um Kleinigkeiten auszugleichen. Mhm. Weil nicht jeder Patient ist gleich aufwendig. Die Software sagt, alle haben 10. Und dann heisst es, es ist alles gut.
Ja.
Alle haben 10 Patienten. Jetzt haben aber die einen 10, in der Pflege sagt man 10, mit Klingelmatten, also wo aufwendig sind, wo man muss überwachen muss, dass sie nicht zum Bett ausgehen. Ich meine, das ist doppelt so viel Arbeit. Und da gibt es einen ganzen Haufen zusätzliche Faktoren. Dann ist noch psychisch durcheinander und er hat noch irgendwie weitere Probleme. Und da die Ressourcen ausgleichen, dann das versuchst du digital abzubilden alles. Dann kommst du ganz, ganz lang nicht an das an, was 10 Leute, die rasch miteinander reden, ein 5-minütiger Rapport, du hast das, du hast das, du hast das, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, wie stark einfach ein guter Prozess durchaus ganz analog ist.
Mhm. Macht Sinn. Hast du eine Vision für das Spital Schweiz? Gibt es so etwas, was du erreichen willst? Mit euch im Spital, oder du so im Kopf hast, ein Bild, das du hin willst?
Mir ist es wichtig, dass wir auch in 10, 20 Jahren noch der Gesundheitsversorger am Ort sind und dass wir ein guter Arbeitgeber sind, dass die Leute gerne bei uns arbeiten und dass die Leute auch gerne zu uns kommen als Patienten. Für mich ist etwas vom Wichtigsten, wenn ein Vereinsmitglied im Spital ist, dann kann ich immer rasch ein Psychli machen und fragen. Und die Rückmeldungen, wir sind so froh, dass es euch da gibt. Wir sind stolz auf unser Spital. Dass das ein Gefühl ist, das die ganze Region trägt, ich glaube, das ist mir etwas vom Wichtigsten. Dass das kann wahr sein, brauchen wir Führungsgruppen, also Führungscrew, die gemeinsam eben die Balance zwischen visionär und konservativ, weil ein gewisses Mass an Konservativismus braucht es auch, um beständig zu sein, wo das gut sich durchbalanciert und so dem Spital jederzeit eine langfristige Zukunft sichert.
Mhm. Das klingt positiv. Gibt es auch etwas im Alltag als Spitaldirektorin, das dich nervt? Oder auch sonst im Alltag, wo du sagst, das nervt?
Ich glaube, das Gesundheitswesen ist gerade im Politischen in vieler Hinsicht verkachelt. Und Diskussionen zwischen Politik, Krankenkassen, Spitäler, dann den einzelnen Berufsverbänden, da ist erstaunlich viel Gehässigkeit immer wieder drin. Und auch, ich weiss, es ist mehr aus Verzweiflung auch, aber das finde ich schon etwas, ein Stück weit auch schade, weil wir haben ja alle eigentlich das gleiche Ziel. Also am Schluss geht es um Patienten, darum geht es, die Gesundheitsversorgung ist eigentlich etwas Schönes, etwas Gutes. Und dass da so viel Misstrauen, Missgunst und Gehässigkeit rum ist, natürlich, primär weil so viel über Ressourcen gestritten wird und die Ressourcen eher knapp sind, das kann zermürben und tendenziell auch mal frustrieren. Ja.
Das glaube ich. Was sind so die grössten Challenges, die du glaubst, könnten auf dich zukommen als Direktorin?
Ganz sicher der grosse Generationenwechsel, der ansteht bei uns. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir regelmässig 35-jährige, 40-jährige Dienstjubiläen feiern. Die Leute werden alle pensioniert. Die Leute gilt es alle zu ersetzen. Die Leute haben unglaublich langjähriges Wissen in der Organisation. Das sorgfältig und mit Weitsicht auch durchzubringen, das ist nicht einfach. Einerseits gilt es, bevor die Leute pensioniert werden, darauf hinzuschaffen, dass alles, dass eine Übergabe dann möglich ist und auch gut ist. Aber die sind da bis zum Schluss und die sind wichtig bis zum Schluss. Aber nach einem Tag eins, wenn sie nicht mehr da sind, fällt plötzlich ganz ein Haufen von dem impliziten Organisationswissen. Und diese Übergänge gut zu machen, da, und das haben wir an Bahnenorten, ja, das ist sicher eine der grossen Herausforderungen. Mhm. Und das Zweite ist einfach Fachkräftemangel. Und dort mit einem genug grossem Tempo, mit Digitalisierung und Automatisierung dazu können beizutragen, dass wir unser Wachstum im Prinzip können machen, ohne mehr Personal zu brauchen. Mhm. Weil das ist das Ziel, das wir ganz klar haben, dass man gefühlt, gerade in der Pflege, die Leute mehr in der Pflege können arbeiten, besser in der Pflege können arbeiten, aber es weniger Leute braucht, weil es einfach der ganze Admin-Kram weniger ist. Das gilt auch bei der Ärzte. Einfach der ganze Admin-Kram soll eine Art weniger spürbar sein, sodass sie das, was sie machen können, problemlos in weniger Zeit machen können.
Tönt smart. Ich habe da auch in dem Artikel ist auch darüber gestanden, dass in Zug immer mehr auf Software gesetzt wird, dass die Ärzte, die hochbezahlten Ärzte, nicht selber müssen gewisse Abläufe machen, sondern dass das eigentlich von der Software übernommen wird, sodass sie können dort arbeiten, wo sie auch wirklich Impact haben und dementsprechend auch ihre hohen Löhne quasi auch wieder refinanzieren. Oder?
Das ist etwas vom Wichtigsten, dass man dafür sorgt, dass die Leute, die viel kosten, auch das machen, was viel bringt. Und das ist genau das. Die Ärzte sollen das machen, was sie am besten können. Mhm. Und nicht mit irgendwelchem Admin-Kram sich müssen vertun. Und da gibt es Softwarelösungen, die viel dazu beitragen können, gute, aber auch gute Prozesse. Das ist auch wichtig.
Wenn wir schon bei Menschen sind, die Sachen können, die sie am besten können, quasi auf deinem Weg, den du jetzt gemacht hast, in deiner Karriere, die doch beachtlich ist, du bist bei der Uni Zürich gewesen, hast ein EMBA in St. Gallen gemacht, jetzt bist du am Spital Schweiz. Gibt es so ein bisschen Personal Influencer? Gibt es Menschen, die dich begleitet haben, wo du sagst, die sind für mich sehr relevant gewesen, die haben extrem viel mitgegeben auf dem Weg, nachher lernen?
Professor Falkinger war der Dekan, als ich an der Uni Zürich angefangen habe. Ich habe ihn schon als Professor, er war Volkswirtschaftsprofessor, ich habe ihn schon im Studium kennengelernt und er war mein Chef dort während zwei Jahren. Und ich glaube, ich habe von keinem Menschen so viel gelernt wie von ihm. Und das sind alles Sachen. Er ist legendär, wenn du das Gefühl hast, jetzt weißt, wie man das Problem angehen muss. Dann ist er da gesessen, hat man es ihm erklärt, dann ist er immer gesagt, na Moment. Und dann hast du gewusst, oh Gott, jetzt geht es noch mal drei Stunden, bis ich es mir erklärt habe, wie es geht. Aber man hat einfach gewusst, nachher wird es besser. Und die Gründlichkeit in den Gedanken, die Gründlichkeit in der Lösungssuche, die er einem einfach abgefordert hat, und das ist auf jeden Fall eine Schule, wo ich und auch andere, die für ihn geschafft haben, meine, das ist unbezahlbar, was man dort mit so einem Menschen zusammenarbeiten kann, was ihm das beibringt. Ja. Sonst sicher auch, was mir ganz viel gebracht hat, ist die Prägung in der Forschung. Ich habe ja noch in der Verhaltensforschung, also experimentelle Wirtschaftsforschung, beim Ernst Pfehr, Professor Pfehr, geschafft. Und einfach die Rigorosität im Denken, wenn man experimentelle Forschung macht, weil das musst du einfach, das musst du bis am Schluss auseinanderdifferenzieren, was ist der Effekt, den du messen willst. das ist etwas, was mich bis heute prägt. Einfach super zu Ende denken. Wirklich, um was geht es denn wirklich im Detail? Und das ist etwas, was mir bis ins letzte Detail immer wieder ganz viel bringt. Und auf der privaten Seite sind es natürlich meine Familie und vor allem auch mein Mann. Ich meine, ohne einen grossartigen Mann wie ich wäre mein Leben so unmöglich.
Ja, sicher komplizierter vielleicht auch.
Wie meinst du?
Ja, wenn du eine gute Beziehung hast, wo, ich sage jetzt eben, wie schon vorher, Zahnrädchen gut ineinander reingehen, dann ist es viel einfacher, als wenn das nicht so ist. Wenn du selber eine Familie hast. Oder nicht?
Ja, also ich meine, dass man sich sein Leben, seinen Alltag gut muss organisieren und dass man dort dann auch eine gemeinsame Vision muss haben, was es heisst, als Eltern, die beide voll berufstätig sind, das ist natürlich, da muss man gemeinsame Vorstellung haben, die auch übereinstimmt.
Genau, das meine ich.
Ja, das ist so.
Was sind denn deine persönlichen Ziele? Nationalrätin werden, oder?
Ja, Nationalrätin werden ist sicher ein Ziel. Es ist, aber ich bin bescheiden genug. Ich weiss, dass das mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Und darum merke ich auch, dadurch, dass das mit Wahrscheinlichkeiten verbunden ist, ist jetzt weh, neige ich dazu, zu sagen, ja mal auf den 22. Oktober zu warten, weil je nachdem muss ich dann mein Leben ein bisschen umsortieren. Mein Ziel ist sicher immer, eine Lebensform und Struktur zu finden, die für meine Kinder, für meinen Mann, für mich eine gute Basis bildet, dass wir viel auch Zeit und viel Quality Time, wie es so wüst heisst, miteinander haben. Dass das Puzzle von den vielen Aufgaben, von den spannenden Sachen, die wir alle machen, dass das stimmig ist für alle und dass das weiterhin so gut aufgeht, wie es wundersam manchmal auch immer aufgegangen ist bis jetzt. Ja.
Das ist doch ein mega schönes Schlusswort, wie das wundersam aufgegangen ist. So ist auch der Cast wundersam aufgegangen. Ich konnte sehr viel mitnehmen aus dem Gespräch, sehr viel gelernt. Einerseits die Aufgabe von einem CEO, aber auch von der Spitaldirektorin im Allgemeinen, natürlich über das verkachelte Gesundheitssystem, über Ressourcenplanung im Spital und noch ganz viel mehr über den Professor Falkinger und so weiter. Wir wären am Ende von diesem Gespräch. Danke vielmals.
Danke dir, sehr interessant gewesen, danke.
Das ist Decode Bass mit Franziska Völmi-Heusi. Mein Name ist Fabio Emch, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Danke dir.
Jim und Jim Podcast. Wie kommt der Bass?